Erst wollte ich schon den Samuel nach vorne bitten, der ja Tischler lernen wollte, ob er mir das hier richten kann. Ja, aber es hat geklappt, also ihr könnt mich sehen. Ja, das ist gut. Lasst mich beginnen mit einer kurzen Begebenheit. Also vorweg muss man sagen, mein Opa, der war bei VW. Und mein Vater war bei VW. Und ich war bei VW. Ja, wir kommen aus Wolfsburg und deshalb sind uns Geschichten mit Autos besonders wichtig. Hier habe ich eine Geschichte, die ich letzte Woche gelesen habe. Sie stammt aus der Zeit, in der die Autos noch keine digitalen Tachometer hatten. Da kommt ein Mann mit seinem Auto zum Autohändler und möchte den Wagen verkaufen. Und der Autohändler geht um das Auto rum und schaut sich den Wagen an und fragt dann den Mann, der seinen Wagen loswerden möchte, sagen Sie mal, was hat denn der Wagen runter? Und der gute Mann sagt dann, ja, 230.000 ist er schon gelaufen. Oh, 230.000, den kriege ich nicht mehr verkauft. Also das lohnt sich nicht mehr. Am besten ist, Sie gehen nach Hause, schrauben unten an diesem Drahtseil rum, das Tacho antreibt, machen die Bohrmaschine dran und drehen das Ding mal runter. Ja. Und dann kommt er nochmal wieder. Und das lässt er sich sagen. Der geht also nach Hause, schraubt dieses Drahtseil ab, diesen Bautenzug, hängt eine Bohrmaschine dran und lässt das Ding offensichtlich laufen. Meldet sich dann aber nicht mehr beim Händler. Und so ruft der Händler ihn irgendwann an und sagt, sagen Sie mal, Sie wollten mir doch Ihren Wagen verkaufen, was ist denn jetzt? Dann sagt der Verkäufer, ja, wissen Sie, der hat nur 77.000 runter, den behalte ich. Ja. Ja. Als ich die Geschichte las, dachte ich, das ist ja doppelt doof. Ja. Also doof, weil die sich einig werden, wir manipulieren das. Und doof zu sagen, ich gucke auf den Tacho, obwohl ich weiß, das Ding ist manipuliert und was da drauf steht, das soll gelten. Jeder weiß natürlich, der Motor ist trotzdem alt, das Fahrwerk und alles ist durchgejackelt. Ja. Der Tacho sieht zwar gut aus, aber der Rest taugt nicht mehr viel. Als ich die Geschichte las, wurde ich an unseren Predigttext erinnert von heute. Markus 7, dort sagt Jesus was ganz Ähnliches wie bei Israel. Ich sage das erstmal so, dass wir Wolfsburger das verstehen und dann lese ich das für den Rest. Ja. Dies Volk ehrt mich mit seinem Tacho, aber der Motor ist fern von mir. So würden wir Wolfsburger das wahrscheinlich sagen. Original steht da, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, sagt Jesus über Israel. Und es ist interessant, diese Aussage kommt in einer theologischen Diskussion. Wir finden sie in Markus 7. Es ist in jedem Fall interessant, den Text zusammen zu lesen. Ich werde ihn nicht komplett lesen, eine Passage werde ich überspringen. Lasst uns mal darauf hören, in welche Begebenheit hinein Jesus diese Aussage macht. Und da wird er deutlich, es reicht nicht aus, Gott mit den Lippen zu ehren. Gott will mit dem Herz geehrt werden. Gott will mit deinem und mit meinem Herz geehrt werden. Und hier haben wir eine lange Predigt von Jesus, 23 Verse, in der uns dargelegt wird, wie ehren wir Gott mit unserem Herzen. Und das macht diesen Text so interessant. Ich lese Markus 7. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt, und es ist interessant, hier kommt ein Kommentar, mit ungewaschenen Händen das Brot essen. Denn die Pharisäer und Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Und dann bringt er ein Beispiel in den Versen 8 bis 13, das überspringe ich, ab Vers 14 lese ich weiter. Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Mensch unrein. Die Begebenheit finde ich hochinteressant. Insofern, als dass der Ausgangspunkt ja der ist, dass da einige von den Schriftgelehrten auf Jesu zukommen und sagen, warum essen deine Jünger mit ungewaschenen, also mit unreinen Händen? Es gab damals die sogenannten Überlieferungen der Väter. Sie knüpften an 3. Mose 15 und 4. Mose 19. Das sind so die Schwerpunktkapitel, die erklären, wie man sich zu reinigen hatte, wenn man etwas essen wollte. Ja. Und zwar hatte der Jude so vom alten Gesetz her kommend eine ganz eigene Perspektive. Die Dinge waren nicht nur sündig oder nicht sündig, sondern auch rein und unrein. Das war noch eine weitere Differenzierung. Gewisse Speisen waren rein oder unrein. Krankheiten galten als unrein, Körperausflüsse waren unrein, manche Dinge, die man nicht berühren durfte, weil sie unrein galten. Nicht immer war Unreinheit Sünde. Zum Beispiel, wenn man krank war, war man unrein, hatte aber nicht zwingend gesündigt. Sünde war immer unrein, aber Unreinheit war nicht immer Sünde. Das ist eine wichtige Differenzierung. Und für die Juden gehörte es nun dazu, dass sie ein ordentliches Zeremoniell entwickelt hatten, wie man sich zu reinigen hatte, damit man, und das war der springende Punkt, damit man in die Gegenwart Gottes darf. Denn wer kultisch rein war, der durfte am Gottesdienst teilnehmen, der durfte in die Gegenwart Gottes treten. Das war das Besondere daran. Jesus, der sich als Sohn Gottes ausgibt, lässt es nun zu, dass seine Jünger mit ungewaschenen, also unreinen Händen Brot essen. Und das verstehen sie nicht. Jesus, das beißt sich doch. Du willst doch Gott ehren. Und deine Jünger wollen doch Gott ehren, aber sie halten das Ritual nicht ein. Das geht so nicht. Und das Ritual war sehr speziell, das man entwickelt hatte. Also es gab für viele Dinge Rituale. Zum Beispiel, wie man sich vorm Essen reinigen sollte. Das war genau vorgeschrieben. Vor dem Essen und zwischen jedem Gang des Essens musste man sich neu reinigen. Also wir haben eben ein fürstlich Abendbrot gehabt. Ihr alle auch, aber wir mit den Eltern, die Lehrer mit den Eltern, wir schlemmen. Ja, während der Absolvierungskonferenz, da hat man mal Zeit, miteinander zu plaudern. Ihr lieben Eltern, wir haben das sehr genossen mit euch. Aber es waren mehrere Gänge. Bei den alten Juden hätten wir uns schon zwischendurch waschen müssen. Und zwar liefe das so ab, man musste die Hand erstmal sauber reiben und dann musste Wasser herangebracht werden, Wasser, das in großen Steinkrügen aufbewahrt wurde. Das waren spezielle Steinkrüge, die sicherstellten, dass das Wasser war, das nur für die Reinigung benutzt wurde. Das Wasser in diesen Steinkrügen musste aus einer fließenden, also einer lebendigen Quelle kommen. Wenn das nicht möglich war, dann aus einem Brunnen, stand nicht mal Brunnenwasser zur Verfügung, dann durfte man auch das Wasser aus einer Zisterne nehmen. Das war alles genau vorgeschrieben. Man holte also diese großen, schweren Krüge, schöpfte Wasser daraus und dann mussten die Hände mit den Fingerspitzen nach oben gehalten werden, weil die ja unrein waren. Und jetzt wurde Wasser über die Hände gegossen, also alles vorgeschrieben, bis das Wasser zum Handgelenk lief. Die Mindestmenge des Wassers waren 1,5 Eierschalen voll. Ja. So, das lief hier runter bis zu den Handgelenken. Dann musste man die Hände reiben, eine Hand zur Faust, also man durfte nicht so wie ich jetzt, sondern eine Hand musste immer zur Faust sein. und das gereinigt war, war das Wasser ja jetzt auch unrein, denn das hatte ja mit unreinen Händen zu tun gehabt. Jetzt musste man die Hände nach unten halten und es musste noch jemand kommen, der Wasser drüber gießt. Jetzt stell dir vor, du hast ein Essen mit 3 Gängen, da kommt ganz schön was zusammen. Ja? Und 20 Leuten, da bist du hübsch am Waschen. Ja? Aber das müsst ihr tun, damit ihr Gott ehrt und zeigt, dass Gott euch wichtig ist. Und die Jünger tun genau das nicht. Und das stört die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und deshalb sprechen sie Jesus an. Und nun ist es sehr spannend, dass Jesus ausholt und die Sache für sich klarstellt. Jesus macht deutlich, wer nur den Ritus einhält, der greift entschieden zu kurz. Das hat mit Gott ehren im Prinzip gar nichts zu tun. Er aber sprach zu ihnen: Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja gesagt, wie geschrieben steht: Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr haltet es nach außen hin ein. Auf eurem Tacho steht, Gott wird geehrt. Wir machen, was Gott möchte. Aber euer Herz ist fern davon. Und dann beginnt Jesus die Erklärung darzubieten, die wir später in Vers 19 finden. Die Erklärung ist so simpel wie nur irgendwas. Sie erinnerte mich, jetzt Wolfsburg Auto, ja. Sie erinnerte mich, vor einiger Zeit füllte ich bei der Scheibenwaschanlage Wasser nach. Geschah was ganz Merkwürdiges. Also ich nehme meinen Sohnemann gerne mit, ja, wenn ich am Auto rumbastel, also habe die Kühlerhaube auf und fülle Wasser nach und plötzlich kommt mein Sohn und zerrt an mir rum und sagt: Papa, was machst du? Und ich denke, oh Junge, sieh zu und lern. Aber er widersteht mir und sagt: Das darfst du nicht machen. Was machst du? Ich sage: Was ist denn los? Das ist ja Wasser. Sag ich: Na klar. Und er: In den Motor gehört Benzin und nicht Wasser. Du machst den Motor kaputt. Ja, also, ja, jetzt schöpfe aus der tiefen Weisheit deines Vaters. Ich kann hier ruhig Wasser eingießen. Das sind zwei getrennte Kreisläufe. Das Wasser, das ich hier in die Scheibenwaschanlage gieße, kommt nicht in den Motor. Das macht dem Auto nichts. Das ist nur zum Scheiben sauber machen. Er war sehr skeptisch, hat es aber zugelassen. Die Antwort Jesu geht in die gleiche Richtung. Ist uns das aufgefallen in Vers 19, wie er seine Perspektive darstellt? Dass er sagt: Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube und damit erklärt er alle Speisen für rein. Hier sind zwei getrennte Kreisläufe und es wird deutlich, das Stoffliche, das wir zu uns nehmen, macht den Menschen nicht unrein. Das impliziert eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir Christen dürfen wissen, wir können essen, was wir wollen. Das macht uns nicht reiner und nicht unreiner vor Gott. Also wenn du Vegetarier bist, genieß das, aber du ehrst Gott nicht besonders dadurch. Und wenn du so ein Fleischesser bist, genieß das, aber du ehrst Gott nicht besonders dadurch. Das hat keinen Einfluss darauf, macht Jesus hier deutlich. Ja, das ist die gute Nachricht. Du kannst essen, was du möchtest, das Stoffliche kommt nicht in dein Herz. Es nimmt einen anderen Kreislauf, einen anderen Weg. Und als zweites macht dieser Text uns aber auch deutlich, die schlechte Nachricht: Es gibt eine Unreinheit im Herzen, die Gott verunehrt. Die trennend zwischen mir und Gott steht. Und später am Ende des Textes werden auch 12 ganz konkrete Schlagworte genannt, die Unreinheit bewirken. Und bei denen eine Waschung nach außen nicht hilft. Das ist die schlechte Nachricht. Wir können alle Rituale einhalten und doch kann unser Herz fern von Gott sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Jesus, was gibst du mir denn auf den Weg mit? Wie lebe ich denn so, dass mein Herz Gott verehrt? Dass Reinheit in meinem Herzen zu finden ist, die Gott freut. Und da will ich in diesem Text 3 ganz schlichte Dinge für uns ableiten. Ja, Reinheit, oder nein, ob ich Gott mit meinem Herzen ehre, hat damit zu tun, jetzt leite ich nur drei Begriffe ab für uns, die ich uns mitgeben möchte. Ob ich Gott mit meinem Herzen ehre, hat damit zu tun, was ich in mein Herz reinlasse, was ich in meinem Herzen zulasse und was ich aus meinem Herzen rauslasse. Drei ganz schlichte Begriffe. Ja. Ob ich Gott mit meinem Herzen ehre, hat damit zu tun, was ich reinlasse, zulasse, rauslasse. Lasst uns das mal in den Text ein wenig nachbuchstabieren. Mir fällt auf in Vers 19, ob ich Gott mit dem Herzen ehre, hat mit dem zu tun, was ich in mein Herz reinlasse. Jesus argumentiert damit, dass er sagt, Stoffliches kommt nicht in das Herz. Vers 19. Es geht nicht in das Herz, sondern in den Bauch. Also es müssen offensichtlich andere Dinge sein, die mein Herz berühren. Andere Dinge als ein Schnitzel. Ja. Oder eben Dinge, die wir zu uns nehmen. Es macht mir aber auch deutlich, ganz offensichtlich ist es so, es gibt Dinge, die mein Herz treffen, die ich einlassen kann. Und die schlagen Wurzeln darin und bleiben dort. Wir versuchen das mit einem Beispiel zu illustrieren. Ich kam dadurch durch ein Buch, das ich gelesen habe. Vor 3 Jahren haben wir hier in Lemgo ein Häuslein gebaut und haben Erde draufgefahren. Also so, als das Häuslein fertig war und den Garten angelegt haben. Ja. Der Bauunternehmer, mit dem wir gebaut haben, hat mir seinen Radlader ausgeliehen und nun fuhr ich da lange Meter Erde drauf. Das war eine Gaudi, muss ich sagen. Gute Erde. Hab dann versucht, so gut ich konnte, das irgendwie glatt zu kriegen. Bin dann zum Fachhandel, hab richtig teuren Rasensamen gekauft und hab den ausgesät und gewässert und erstmal festgefahren. Alles, was man da so macht, dass das Zeug irgendwie wächst. Und siehe da, es wuchs wunderbarer Rasen bei uns. Jetzt sind wir 3 Jahre drin in der Hütte. Ich habe den schon mal gemäht zwischendurch. Ja. Also. Jetzt fällt mir auf, dieser gute Rasen, den ich gesät habe und der so toll und hoffnungsvoll wuchs, der ist durchmengt von allen möglichen Unkräutern. Das ärgert mich. Ich frage mich, wo kommt das Zeug denn her? Ich habe doch guten Rasen eingesät, gute Erde besorgt, alles so ordentlich gemacht, wie ich konnte. Leute, die schon länger als 3 Jahre gärtnern, die wissen das. Da muss man sich gar nicht drum mühen. Das ganze Unkraut kommt so als Paket vom Wind dahergetragen und lagert sich so ab. Keiner gibt Acht, was mit meinem Rasen passiert. Ja, ich mähe ihn, aber ich kann ja nicht die ganzen Samen, die da der Wind so daherträgt, ob mein Rasen davor zu bewahren. Das wird natürlich nicht gehen. Ich las in einem Buch, in dem dieses Bild gebraucht wurde. Und da wurde gesagt, wir müssen uns das Herz vorstellen wie ein Gewächshaus. Wie ein Gewächshaus. Also eine Rasenfläche, die abgeschottet ist und zu ist. Und wenn ich die Tür des Gewächshauses aufmache, dann pustet der Wind rein. Dann kommen die ganzen Samen rein, die ich vielleicht da drin nicht haben möchte. So ist mein Herz. Wenn ich also darüber nachdenke, wie kann ich Gott mit meinem Herzen ehren, dann stellt sich auch die Frage, was kommt in mein Herz hinein? Mein Herz ist wie ein Gewächshaus. Was erstmal reingekommen ist, schlägt auch Wurzeln. Da stellt sich die Frage, was kann denn so in mein Herz reinkommen? Ja, es sind eben nicht die stofflichen Dinge. Es sind Worte, es sind Eindrücke, es sind Bilder, es sind Gedanken, die in mein Herz kommen. Und die ich einlasse, schlagen auch Wurzeln. Mir gefiel dieses Bild besonders gut, weil es mir deutlich macht, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich Gott mit meinem Herzen ehren, dann hilft es nichts, über den bösen Wind zu schimpfen, der da draußen rumpustet und der ja so verdorben ist, weil er so viel bösen Samen mit sich trägt. Ich muss einen Wächter an die Tür meines Gewächshauses stellen, der genau darauf achtet, was darf hier rein. Denn was drin ist, schlägt Wurzeln. Was drin ist, schlägt Wurzeln. Jesus sagt, nicht die Dinge, die stofflich sind, bedrohen mein Herz. Es sind andere Dinge. Ob ich Gott mit meinem Herzen ehre, hat etwas mit dem zu tun, was ich hineinlasse. Und es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Was lässt du in dein Herz hinein? Was lässt du in dein Herz hinein? Das sind die ganz schlichten Dinge. Welchem Einfluss setzt du dich aus? Die Bibel spricht sehr viel davon. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15. Oder Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wem setzt du dich aus? Welche Filme genießt du? Welche Bilder siehst du? Bei welchen Personen suchst du Rat und lässt dich prägen? Welche Bücher liest du? Welches sind die Inhalte, bei denen der Wächter deines Herzens sagt, die können rein, die können rein? Und das finde ich sehr spannend, darüber nachzudenken. Besonders, wenn man mit Jugendlichen diskutiert. Ja. Die fragen ja sofort, ist das denn schon Sünde? Die Frage stellt sich an der Stelle nicht. Die Frage ist doch vielmehr, ist das der Einfluss, der gut für dich ist? Und auch das finden wir im Neuen Testament, dass Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber es dient mir nicht alles zum Guten. Was du in dein Herz hineinlässt, schlägt Wurzeln und bleibt. Und bleibt. Stell einen Wächter auf, der genau ist. Hab Acht auf das, was in dein Herz hineingeht. Da bin ich manchmal schon sehr überrascht, muss ich sagen. Also ich bin manchmal überrascht, wenn ich sehe, dass so ganz, ganz christlich sozialisierte Kinder, wenn die mal vorm Computer sitzen, ja, und die Möglichkeit haben, das eine oder andere Spiel zu starten, wie dann die pazifistischen Mennoniten auf einmal hunderte von Menschen da hinstrecken per Mausklick. Dann denke ich nur, jetzt können wir uns darüber streiten, ist das falsch oder nicht. Ich kann dir nur sagen, du lässt es in dein Herz und es schlägt Wurzel und es wird bleiben. Was lässt du in dein Herz hinein? Das fällt mir auf. Was darf in dein Herz kommen? Also, ob ich Gott mit meinem Herzen ehre, hat mit dem zu tun, was ins Herz reinkommt. Es sind nicht die Dinge, die durch den Bauch gehen und den normalen Weg nach außen finden. Was darf in dein Herz kommen? Das fällt mir als erstes auf. Als zweites, ob ich Gott mit meinem Herzen ehre, hat mit dem zu tun, was ich in meinem Herzen zulasse. In Vers 21 sagt Jesus, denn von innen aus dem Herzen des Menschen, und jetzt kommt eine Aufzählung, und interessant ist, als erstes nennt er böse Gedanken. Böse Gedanken, das überrascht. Das überrascht. Wieso denn? Das sieht doch noch keiner von außen, wenn ich einen bösen Gedanken habe. Ja. Also wenn ich hier sitze und denke, Michael, deine Krawatte finde ich total hässlich. Ja. Er hat keine. Ja. Das kriegt er doch nicht mit, wenn ich sowas denke. Ja. Was gehen den anderen meine bösen Gedanken an? Ganz einfach, ich habe sie zugelassen. Und was ich zulasse, wird groß in meinem Herzen. Wird groß. Also das ist der feine Unterschied. Was ich reinlasse, schlägt Wurzeln und bleibt. Was ich zulasse, wird groß. Wird groß. Und wird mein Herz ausfüllen. Böse Gedanken, die ich zulasse, werden irgendwann mein Tun bestimmen. Willst du Gott mit deinem Herzen ehren, dann achte auf das, was du zulässt in deinem Herzen. Haben böse Gedanken Raum? Das sieht keiner von außen. Und da hat die Bibel viele Beispiele parat. Ja, da denke ich an den Sündenfall. Eva sieht die Frucht und dann steht da, und sie war schön anzusehen. Verboten, aber schön. Ja. Oder Achan sieht einen verbotenen Schatz Der gefällt ihm. Oder da lesen wir im 2. Samuel-Buch, David sieht verbotenerweise eine Frau, die sich draußen badet, und da steht da so ein ganz kleiner Satz, und sie war schön anzusehen oder sie war von schöner Gestalt. Er lässt einen bösen Gedanken zu in seinem Herzen und dann dauert es auch gar nicht lange, bis eine böse Tat daraus erwächst. Wenn man aus Wolfsburg nach Lemgo zieht, ist das nicht so einfach. Ja. Also man kann in NRW leben. Aber wenn man aus Niedersachsen kommt, es gibt ein paar Dinge, die hier einfach fehlen. Zum Beispiel Wasser. Also wir haben zu trinken, aber ich meine, die vielen Seen und Flüsse, die es so gibt. Also wir haben als Kinder den ganzen Sommer in irgendwelchen Badeseen verbracht. Hier muss man ins Olé oder ins Aqualib oder in irgendwelche Schwimmbäder gehen, die da vollkommen überlaufen sind. Ich stelle auch fest, die Kinder hier können nicht annähernd so gut schwimmen. Und was auch noch toll war in Niedersachsen, also in Niedersachsen höre ich auch Sätze wie, oh, ihr seid doch nach Lemgo gezogen, ihr Süddeutschen, aufgepasst, da sind doch die Berge. Ja, also für uns aus Niedersachsen ist das hier so. Ich lebe in den Bergen. Naja, aber um die Sache jetzt kurz zu machen. Es ist auch toll als Jugendlicher in Niedersachsen, denn man macht auch viel auf dem Wasser. Zum Beispiel, wenn wir als Jugendgruppe abends Luft hatten, was machen wir denn jetzt? Los, wir gehen Boot fahren. Und das war immer ganz praktisch. Ja, wir hatten da so einen Bootsverleih, bei dem wir uns dann ständig oder oft trafen. Und da konnte man so Kanus ausleihen. Ja. Und das war besonders gut, da waren Zweierkanus. Ja. Und es war nun besonders praktisch, weil zufällig gerade, wenn die Angebetete vorbeikam, man noch einen Platz vorne hatte und sie fragte, willst du nicht bei mir mitfahren? Ja, also von so einem Nachmittag will ich euch erzählen. Wir sind also mit der ganzen Rasselbande, ich weiß nicht mehr wie viel, am Wasser, haben alle Kanus. Ja, ich war wieder benachteiligt, ich hatte nur einen Kanu erwischt. Ja, aber wir fahren da also so einen Fluss entlang und dann geschieht was Merkwürdiges. Ja, da hing dann so ein dickes Seil quer über den Fluss und da stand Halt und nicht weiter, irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie der Wortlaut war. Ja, wir wussten, da hinten ist so ein kleiner Wasserfall, ich weiß nicht, wie das Ding richtig heißt, das war so 1,20 Meter bis 1,50 Meter tief, würde ich schätzen. Ja, also nicht gefährlich, also für die Kanuten, die haben da einen Spezialausdruck für, ich weiß nicht, wie der geht, also ich sage Wasserfall. Ja, also es blieb natürlich keiner stehen bei diesem Seil, wir fuhren alle durch. Und jetzt sahen wir da vorne schon das Rauschen des Wasserfalls. Ja, und jetzt begann es spannend zu werden, nämlich die große Frage, wann bleibt wer stehen? Ja. Ich blieb irgendwann stehen und da waren ein paar Kerle, die hatten halt ein Mädel vorne drauf und es war klar, die mussten sich ja ein bisschen kräftiger erweisen, ja, und fuhren also noch ein Stück dichter ran. Und einer war da dabei, der hatte den kühnen Plan, der wollte das Mädel nun so ganz knapp über die Kante bringen und wenn die dann schreit, schnell zurückrudern. Ja, sowas machen wir in Niedersachsen. Ja. Ihr könnt euch schon denken, wie das ausging. Der fuhr also ganz nah ran, der Plan funktionierte, das Mädel schrie. Ja. Und jetzt wollte er zurück. Und das ging nicht mehr. Und er ging samt Mädel da runter. Ja. War natürlich ein Gejohle für uns alle. Ja. Aber die Situation ist mir irgendwie hängen geblieben. Hätten wir ihn zwischendurch gestoppt und hätten ihn gefragt, sag mal, bist du schon den Wasserfall runter? Da würde der sagen, nee, bin ich noch nicht. Ich bin ja immer noch davor, ich weiß gar nicht, was du hast. Aber als er dann zurück wollte, dann ging es nicht mehr. Merken wir, da war irgendeine unsichtbare Linie überfahren. Jetzt kam er nicht mehr zurück. So ist das in unserem Herz, wenn wir böse Gedanken zulassen. Ja, von außen wird dir noch niemand sagen können, du hast falsch gehandelt. Niemand. Aber irgendwann hast du eine innere, unsichtbare Linie überfahren. Und dann werden böse Taten folgen. Werden sie. Das, was unrein macht, als erstes in der Aufzählung nennt Jesus böse Gedanken, die ich zulasse. Und dann werden sie auch nach außen kommen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das kommt nach außen, das bleibt nicht bei dir. Willst du Gott mit deinem Herzen ehren, dann achte auf das, was du in deinem Herzen zulässt. Unsere Kanu-Geschichte ging noch gut aus. Am Ende hat er das Mädel noch geheiratet. Und da dachte ich auch, ach, mein Zeit. Für eine gute Frau lohnt es sich auch mal, den Wasserfall runterzugehen. Das ist nicht so schlimm. Es meint aber für uns in der Aussage, die Jesus hier formuliert, achte auf deine Gedanken. Und da fallen mir ganz scharfe Aussagen ein, die Jesus formuliert. Zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 7, dass er sagt, wer zürnt, der mordet. Also hier wird der Zürnende mit dem Mörder gleichgesetzt. Oder wer eine Frau begehrt, hat Ehebruch begangen, weil er es in seinem Herzen zugelassen hat. Mir fallen Stellen ein wie 2. Korinther 10. Dort sagt Paulus, wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich nehme die Gedanken, die nicht im Gehorsam gegen Christus stehen, gefangen in meinem Herzen. Ob ich böse Gedanken in meinem Herzen zulasse oder nicht, hat etwas offensichtlich damit zu tun, ob ich Gott durch mein Herz ehre. Durch mein Herz ehre. Was ich reinlasse, was ich zulasse und was ich rauslasse. Ob ich Gott in meinem Herzen ehre, hat etwas damit zu tun, was ich aus meinem Herzen rauslasse. In den Versen 20 und 21. Denn von innen aus dem Herz des Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist und dergleichen mehr. Wenn ich die Dinge, die in meinem Herzen zu finden sind, von denen ich weiß, die sind Gott zuwider, herauslasse, dann verunreinige ich. Dann schaffe ich ein Lebensumfeld, das Gott nicht möchte. Und das Erschreckende ist, wenn ich die Begriffe lese, die Jesus hier nennt, dann zuck ich zusammen. Ich wünschte, es wären Begriffe, die in unserem Leben nicht zu finden sind. Jesus spricht von Unzucht. Das meint jede Form von unerlaubter sexueller Handlung, von Diebstahl, von Mord, von Ehebruch, also verbotene sexuelle Beziehungen zu einer verheirateten Person. Habgier nennt er das unstillbare Verlangen nach dem, was dem anderen gehört. Bosheit in vielfältiger Form als Äußerungsform von bösen Gedanken. Die ersten Begriffe sind im Plural, danach nennt er Dinge, die im Singular stehen. Arglist, also Täuschungsmanöver, dass es mir gelingt, so klug zu agieren, dass der andere nicht merkt, dass ich ihn über den Tisch ziehe. Ausschweifung, mein schamloses und unmoralisches Verhalten und viele Dinge mehr, die Jesus an dieser Stelle hier nennt. Und er macht uns deutlich, wenn die aus deinem Herzen kommen und nach außen treten, dann geschieht etwas, das Gott zuwider ist. Und da möchte ich gerne mein Bild vom Gewächshaus noch einmal bemühen. Hab einen Wächter vor dem Gewächshaus deines Herzens, der darauf achtet, was reingeht, der aber auch darauf achtet, was rauskommt. Was rauskommt. Wenn du merkst, hier will etwas raus aus mir, das Gott nicht will, und da sag es deinem Herzenswächter, das auch rauszulassen. Das Potenzial dazu liegt in einem jeden von uns. Offensichtlich ist das hier eine Aussage Jesu, die alle betrifft. Und jeder, der sein Herz kennt, weiß, da sind Gedanken zu finden, von denen ich wünschte, sie gäbe es dort nicht. Ich wünschte, ich wäre so ein frommer Mann, dass solche Gedanken mir nicht kämen. Aber sie kommen. Und ich wünschte, ich könnte sagen, die anderen sind immer dran schuld. Die haben mich ja geärgert. Deshalb kam der Zorn aus mir raus. Nein, das ist verkehrt. Ich habe die Wahl, was aus meinem Herzen herauskommt. Und wir wollen realisieren, das Potenzial für die Dinge, die Jesus hier nennt, liegen in einem jeden von uns. Auch da habe ich eine Szene vor Augen, die ich als Jugendlicher mal erlebte. Da war ich so im Teenie-Alter und wir tobten irgendwo auf Wald und Flur rum, war eine richtig idyllische Situation, irgendwo am Sonntagnachmittag, ich weiß nicht mehr, was wir machten, ich weiß nur noch, da war so eine Wiese, die war voller Hühner. Ja, und das war witzig, die konnte man toll erschrecken, dann gackerte das und die flogen da so rum. Und es kam nun also ein Mann mit einem Schäferhund daher. Der war nicht angeleint und der Schäferhund ging ganz brav bei Fuß, ganz brav. Bis sie ganz dicht an so einem Huhn vorbeigingen. Wir waren wie geschockt. Plötzlich sprang dieser Hund über den Graben, packte ein Huhn und biss es binnen Sekunden tot. Sprang wieder zurück auf den Weg und ging ganz brav neben seinem Herrchen her. Ich war geschockt. So ein idyllisches Bild und jetzt liegt da dieses zerfledderte Huhn. Aber ihr Lieben, dieses Bild erinnert mich an die Aussage Jesu hier. Weißt du, was in deinem Herzen drin ist? In uns liegt das Potenzial zu all den Dingen, die Jesus hier nennt. Und wir sind aufgerufen, darauf zu achten. Was lässt du raus aus deinem Herzen? Jetzt merken wir, das bedingt alles einander. Wenn ich nur solche Dinge reinlasse, von denen Jesus hier spricht, dann schlagen die Wurzeln in mir. Und wenn ich sie zulasse gedanklich, dann werden die groß. Und sie werden nach außen gehen. Und sie werden nicht nur dein Herz verunreinigen, sondern auch das deiner Mitmenschen und werden Schaden bringen und werden zwischen dir und Gott stehen. Gott mit dem Herzen zu ehren, nicht nur mit den Lippen, meint auf das Herz zu achten. Was lässt du rein in dein Herz? Was lässt du groß werden? Was lässt du raus aus deinem Herzen? Und ich möchte uns heute Abend einladen, an jeden, für sich das durchzudenken. Vielleicht ist es dran, dass du sagen musst, Jesus, ich habe schon so viel Müll in mein Herz gelassen. Da wächst so viel Unkraut, ich werde dem gar nicht mehr Herr. Bitte erbarm dich über mich. Bitte verzeih mir, dass ich keinen Wächter an der Tür meines Herzens hatte. Ich habe dich mit meinem Herz verunehrt. Auf dem Tacho stand immer noch, der liebt Gott. Aber im Herz ist nur noch ganz, ganz wenig davon zu finden. Die Dinge, von denen du willst, dass sie mich prägen, die kommt kaum noch in mein Herz, weil ich mir nicht Zeit dafür nehme. Jesus, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ich will neu starten. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die merken, da sind Dinge schon so groß, ich komme mit denen nicht mehr klar in meinem Herz, sie brechen immer nach außen, was immer das sein mag. Auch dich möchte ich einladen. Wende dich Jesus zu. Der versteht dich. Wenn du sagst, vergib mir Jesus, du kannst einen Neustart wagen. Und wenn du Dinge aus deinem Herzen herausgelassen hast und merkst, ich habe so viel Porzellan und Beziehungen zerschlagen, wie soll ich noch weitergehen? Genau das, wovon Jesus hier spricht, ist in meinem Leben eingetreten. Ich weiß, dass Gott das nicht will. Ich habe es zugelassen. Auch dir will ich sagen, wende dich Jesus zu. Bitte ihn um Vergebung. Hilf ihm neu zu starten. Ehre Gott durch dein Herz. Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen. Ich möchte all die einladen, die das heute Abend für sich festmachen wollen. Die können, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, einfach hier nach vorne kommen. Ich werde hier sein und ich bitte auch ein paar Bibelschüler, ruhig ein paar mehr, ja, nachher auch hier vorne zu sein. Es geht nicht darum, dass wir dir die ganz klugen Ratschläge geben. Du kannst dich an Jesus wenden, auch vollkommen ohne uns, das hört er genauso. Aber wenn du jemand möchtest, der mit dir zusammen betet und so eine Sache nochmal festmachen möchte, will ich dich einladen, nach der Veranstaltung hier nach vorne zu kommen. Irgendein Bibelschüler wird schon auf dich zukommen, ich werde auch hier sein. Dann wollen wir einfach zusammen beten, dass dein Herz ein Herz sein mag, das Gott ehrt. Das Gott ehrt. Nicht nur die Lippen. Ich wünsche, dass das unser Leben prägen mag. Amen.